Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Heute geht's im Freelancer-Podcast um das Thema Scheinselbstständigkeit. Das Thema steht schon ganz lange auf der Agenda. Jetzt gehen wir es nach 200 Folgen endlich an. Unser Gast dafür ist Carlos Frischmuth. Carlos ist unter anderem Managing Director bei Hays, hat ein Buch geschrieben, New Work Bullshit, und ist politisch aktiv im Verband für selbstständige Wissensarbeit e.V. Wir haben ihm all unsere Fragen zum Thema Scheinselbstständigkeit gestellt und ich denke, diese Folge verschafft einem einen sehr guten Überblick über das Thema und sensibilisiert für die zukünftige Zusammenarbeit in Projekten. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Carlos.
Hallo Yannick, hallo Lukas. Ich freue mich, bei euch zu sein hier im Freelancer-Podcast.
Schön, dass du hier bist. Wir haben ein Thema sehr, sehr lange schon auf der Agenda und nach 200 Folgen haben wir gedacht, realisieren wir das jetzt endlich mal. Umso schöner, dass du heute da bist. Wir sprechen heute über Scheinselbstständigkeit, das ganze Thema für Freelancer beleuchtet, auch so ein bisschen von der Auftraggeberseite, hat sehr, sehr viele Aspekte, ist sehr, sehr komplex. Wir versuchen es heute möglichst einfach verständlich zu machen und freuen uns, dass du dafür da bist, um das Ganze so ein bisschen greifbar für den Freelancer zu machen, der sich jetzt nicht gerade mit Juristerei und allem in seinem Alltag beschäftigt.
Ja, sehr gerne. I will do my very best, obwohl es, wie du sagst, es ein wirklich hochkomplexes Thema ist. Mhm. Aber insofern umso schöner, dass ihr euch das Thema jetzt mal vornehmen wollt heute. Und ich werde mein Bestes geben, ja, so gut wie möglich aus meiner Perspektive zu beschreiben, damit es auch für die Freelancer und eure Podcast-Hörer verwertbar ist.
Sehr gut. Ich habe mir auch Verstärkung geholt, weil das Thema ja wirklich umfangreich ist in der Moderation und dafür ist Lukas heute da. Lukas, schön, dass du auch hier bist.
Hallöchen zusammen.
Lukas, ist ja für dich ein Thema. Ich erinnere, dass wir über die letzten Jahre des Podcasts immer mal wieder Themen gesucht haben und du immer gesagt hast, ey, wir müssen mal Scheinselbstständigkeit angehen. Ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat, aber es ist irgendwie so dein Thema, ne?
Ich glaube, seit Folge 6 wollten wir das unbedingt mal thematisieren, das Ganze im Podcast. Und wir haben niemanden gefunden, muss man ja dazu sagen, der sich dazu mal oder die sich dazu mal äußern wollen würde. Also überhaupt, also natürlich ganz klar zu sagen, es ist immer individuell zu bewerten, auch wenn man mal erwischt wird oder wenn mal irgendeine Klage im Raum steht wegen Scheinselbstständigkeit. Man kann nie genau sagen, wie wird es ablaufen, welche Kriterien sind da und Rechtsberatung sowieso schon mal nicht. Also muss man auch dazu sagen, wir haben ja auch heute keine Rechtsberatung. Aber das Thema allgemein mal zu beleuchten, fällt vielen Leuten schwer. Ich glaube, weil es so komplex ist, traut sich keiner ran. Und wir haben mit Carlos heute mal jemanden, der sagt, naja, dreh mal drüber, perfekt. Eben nicht rechtsberatend, aber natürlich trotzdem inhaltlich aus vielen Erfahrungswerten und mit coolen Praxistipps. Und naja. Endlich bei der 201. Folge hat es dann mal geklappt, dass wir das mal thematisieren können.
Das war der über 200 Work, ja. Ja, es ist so ein bisschen wie ein Elefant vielleicht im Raum und insofern, ja, finde ich auch nochmal wichtig, dass du es gerade betont hast, Lukas, dass definitiv hier, dass ich jetzt auch heute nicht jetzt irgendwie rechtsberatend tätig bin ja auch kein, von Haus aus kein Jurist, also deswegen schon hier der Disclaimer, sondern wirklich eine Beschreibung aus Best Practice und Beobachtung aus über 25 Jahren Erfahrung, das wäre nochmal ganz wichtig, weil es kann auch mal eine Aussage sein, die nicht vielleicht ganz akkurat im juristischen Sinne ist, sondern eine Einschätzung dann aus der Praxis, weil wohlwissend übrigens auch bei diesem Thema 5 Juristen, 7 Meinungen, ja, also auch da sind die sich manchmal nicht einig, bis hin zu den Gerichten, werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, insofern glaube ich, ist der Disclaimer hier fair an der Stelle.
Sehr gut. Damit sind wir jetzt rechtlich aus dem Schneider, falls jetzt hier irgendwie Quatsch.
Ja, also genau, auf uns braucht er nicht zukommen.
Genau. Dann lass uns doch mal ganz entspannt in dieses sehr komplexe Thema einsteigen mit der Frage, was Scheinselbstständigkeit eigentlich ist, weil vielleicht hat davon ja auch noch nicht jeder gehört, der jetzt hier zuhört.
Sehr gerne. Also im Grunde geht es ja um die Herausforderung, ich sage jetzt mal aus der Behördenseite, dahinter steht natürlich der Gesetzgeber, hat irgendwann mal Gesetze geschrieben und gesagt, okay, es gibt einen Arbeitnehmer, abhängig Beschäftigte und es gibt selbstständige Unternehmer. Übrigens da auch nochmal eine gewisse Unterschiedlichkeit von Unternehmertätigkeit, aber nehmen wir mal diese beiden Felder. Der abhängig Beschäftigte zahlt über seinen Arbeitgeber mit seinen Anteilen direkt Sozialversicherungsbeiträge, hat quasi einen klaren Status. Und der Selbstständige, der zahlt jetzt, in der Regel kommt drauf an, was er ist. Es gibt ja nochmal arbeitnehmerähnliche Selbstständige, es gibt Freiberufler, es gibt Solo-Selbstständige, es gibt wie auch immer, Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH. So, da werden unterschiedliche Klassifikationen angelegt und die zahlen, der Selbstständige zahlt jetzt keine Sozialversicherungsbeiträge direkt ab, macht selbst seine Altersvorsorge. Also hat der Gesetzgeber irgendwann mal gesagt, naja, damit wir wissen, wer er ist, müssen wir ja irgendwie abgrenzen. Zusätzlich ist die Herausforderung in der deutschen Gesetzeswelt entstanden, dass es ein Arbeitsrecht gibt und ein Sozialrecht, dass es getrennt ist. Ist übrigens auch in vielen Ländern nicht so. Frankreich hat ein zentral kodifiziertes Arbeits- und Sozialrecht, also das ist alles in einem Guss, in einem Gesetzesbuch, könnte man sagen. Wir haben BGB, wir haben SGB, also das bürgerliche Gesetzbuch und das Sozialgesetzbuch. Und da gibt es halt dann den Paragraphen 7 im SGB, Absatz 1 GBG, 1 SGB, kann das immer kurz vorlesen. Da steht es mit dem Statusfeststellungsverfahren, das sozusagen Rechtssicherheit darüber geben soll, wer selbstständig tätig ist und wer abhängig beschäftigt ist. Mhm. Das Verfahren wird von der Deutschen Rentenversicherung Bund als Behörde, als Clearing, sogenannte Clearingstelle durchgeführt. Mhm. Können wir auch nochmal drüber diskutieren, ob das eine unabhängige Instanz ist, weil es ja auch die sind, die dann die, ja, jetzt mal die Sozialversicherungsbeiträge verwalten und auszahlen oder die Renten auszahlen. Mhm. Also die Klärung, wer ist selbstständig, wer nicht, das ist die große Diskussion hinter der Scheinselbstständigkeit. Und wenn es Zweifel gibt darüber, ob jemand echt selbstständig ist und freiwillig selbstständig, dann kann der bei einer Prüfung in die Situation der Scheinselbstständigkeit geraten. Mhm. Die Botschaft ist dann, er ist nicht selbstständig, er scheint nur selbstständig zu sein. Die Vermutung der Behörden sind dann, ja, das ist eventuell doch eher ein abhängig Beschäftigter. Dann gibt es diesen merkwürdigen.
Und ich glaube, ursprünglich war das ja auch mal so ein bisschen aus der Baubranche, glaube ich, sogar heraus. Dadurch, dass LKW-Fahrer zum Beispiel nicht immer gebraucht wurden, wurden sie dann einfach in die Selbstständigkeit gezwungen. Das habe ich mal zumindest mitbekommen bei meinem Vater nämlich. Und da kam das dann so oft, dass es ja auch billiger für die Arbeitgeber damals war, die Leute einfach in die Selbstständigkeit zu drücken und zu sagen, so, ja, wir bezahlen jetzt pro Stunde, du musst den Rest abführen. Und dadurch kam ja so ein bisschen das Thema mal irgendwann auch nochmal auf, so, ja, Selbstständigkeit ist ja auch ein Schutz für Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber da nicht ja, in die Selbstständigkeit gedrückt werden soll, um sich Geld zu sparen, oder? Ja,
natürlich kommt es aus dieser Ecke heraus. Übrigens nicht jetzt bei den LKW-Fahrern per se, sondern da gab es in den 90er Jahren diese Ausfahrdienste für Lebensmittel, Eismänner-Urteil gab, Eismann war da immer dahinter, die das praktisch so ein bisschen als Franchise angeboten hat, zu sagen, hey, ihr kauft eure eigenen Fahrzeuge, liefert es aus, ihr seid wie so freie Handelsvertreter. Das ist aber nur ein Phänomen der 90er Jahre, wenn man so will, oder dann der Folgejahre gab es das auch immer wieder bis hin zu Piloten bei Ryanair, die Freelancer sind. Das zieht sich bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts, ja, also wo praktisch dieses Statusfeststellungsverfahren dann irgendwann etabliert wurde, ich glaube in den 60er Jahren. Also ist das überhaupt kein neues Phänomen, sondern diese Abgrenzung historisch ist, kommt natürlich aus diesem Arbeitnehmerschutzgedanken. Das ist auch nachvollziehbar. Mhm. Nämlich die Macht war ja beim Arbeitgeber zu sagen, ach, wenn ich dich nicht mehr brauche, dann nehme ich dich raus. Und aus der Zeit kommt ja auch die starke Macht der Gewerkschaften und auch der Arbeitnehmervertretungen, die dann gesagt haben, wir brauchen ja was. Der Staat muss den schwachen Arbeitnehmer schützen. Und wenn jemand in die Selbstständigkeit geht, ja, muss man, oder gezwungen wird, dann muss man aufpassen, dass da kein Missbrauch stattfindet, ja. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, ja.
Mhm. Das ist eine gute Überleitung direkt zum nächsten Thema. Und zwar, was sind denn die Risiken und Gefahren, die Freelancer oder auch Arbeitgeber, Auftraggeber haben beim Thema Scheinselbstständigkeit?
Ich sage schon hier einen kleinen nerdigen Hinweis. Wir sprechen immer von Auftraggebern, weil sonst haben wir genau die Vermischung. Ne? Der einen Auftrag gibt, ist Auftraggeber. Ja, und nur der abhängig Beschäftigte eigentlich einsetzt, ist Arbeitgeber. Deswegen verwende ich auch ungern den Begriff externe Mitarbeitende, weil das so nah an diesem internen Mitarbeitenden ist. Aber das ist eher so ein bisschen das Nerdige bei der Finanzierung. Die Risiken, beginnen wir erstmal bei dem Freelancer, ist so, wenn natürlich jetzt ein Statusfeststellungsverfahren einberufen wird von der Auftraggeberseite. Es kann ja auch der Selbstständige mal selbst machen, wenn er meint, es wäre sinnvoll, auch wenn wir darüber nochmal reden müssen, wie zuverlässig ist das Verfahren. Oder es gibt eine Prüfung des Betriebes von außen durch einen Zoll, kann es ja mal sein. Übrigens, das passiert ja eher oft kommt eher von den Baustellen, aber es kann auch bei jeder Organisation passieren. Die Deutsche Rentenversicherung hat hunderte von Prüfern, die durchs Land gehen und eben gucken, ob die auch übrigens für die abhängig Beschäftigten, die Sozialversicherungsbeiträge korrekt bezahlt werden. Also das wird ständig geprüft und wenn es ganz kritisch ist, kommt auch mal der Zoll dazu, wenn es da irgendwelche einen Verdacht gibt. Und dann kommt so ein Schadensfeststellungsverfahren wenn die feststellen, auf Basis von der Aktenlage, weil sie ja die reelle Situation vor Ort gar nicht, vor Ort oder wie auch immer die Leute zusammenarbeiten, gar nicht bewerten können, dann, wenn der Bescheid negativ ist, also sie sind nicht selbstständig, dann läuft ein Verfahren an zu sagen, wer muss jetzt die Sozialversicherungsbeiträge zurückzahlen? Und in der Regel gibt es ja zwei Teile. Jetzt sprechen wir wirklich dann vom Auftraggebenden, der dann quasi ja zum Arbeitgebenden wird, Arbeitgeber wird, und dem Selbstständigen, wenn es eine Direktbeziehung ist, kann ja auch nochmal ein Provider dazwischen sein, eine Agentur, so wie es jetzt Hays ist, wo ich tätig bin, oder irgendjemand anderes, ein Systemhaus, irgendjemand, der den Auftrag weitergegeben hat an den Subunternehmer. Und dann sind all diese Parteien, muss geklärt werden, wer hat hier welche Last zu tragen. In der Regel ist der Selbstständige dann auch dabei, seine Sozialversicherungsbeiträge, seinen Anteil ebenfalls einzubezahlen. Und damit hat er natürlich einen Schaden. Sprechen wir von der auftraggebenden Seite, egal welche es ist, ob jetzt Provider oder Endkunde, kann ja immer auch eine Kette sein, dann kann dort sogar eine Strafbarkeit entstehen, weil Sozialversicherungsbeiträge zurückgehalten wurden, die laut Gesetz eben hätten bezahlt werden müssen. Das kann dann bis zur Strafbarkeit gehen und ganz hohen Schaden erzeugen. Und deswegen gibt es natürlich ganz viel Angst auch auf auftraggebenden Seite, dass da Schadensersatz zu leisten ist oder Dinge zurückzuzahlen sind, bis hin eben zu Strafbarkeit für einen Geschäftsführer. Also wenn der Auftraggebende keine Rechtssicherheit hat, ist im Grunde der Freelancer auch schlechter gestellt, weil er vielleicht keinen Auftrag kriegt. Also insofern brauchen wir Rechtssicherheit immer für beide Seiten.
Definitiv. Verstehe ich das richtig, dass der Auftraggeber der hat den möglichen Schaden in Form von, er ist strafbar, aber der Freelancer nicht? Also der kann nur sozusagen Nachzahlungen leisten müssen, aber keine, okay.
Ja, hier wahrscheinlich, das kann ich jetzt nur vermuten, dass man natürlich sagt, der ist der Schwächere im Glied. Den hat man eher in diese Konstruktion vielleicht hineingezogen. Da ist sozusagen wieder dieses Arbeitnehmerschutz-Gedanke historisch dahinter. Also, dass man denen jetzt nicht sagt, du bist jetzt da in diesen Auftrag reingegangen und bist strafbar. Nein, dieses Risiko ist da nicht. Aber wenn wir immer auch dran denken, dass der Auftragnehmer, der Freelancer auch Verantwortung hat für seinen Auftrag und auch für seinen Auftraggebenden mit, beide sind ja im Boot, ist auch wichtig, dass man sagt, mir bringt es ja nichts, wenn Auftraggebende verunsichert sind, dann kriege ich am Ende keine Aufträge. Das ist übrigens auch die Sorge, die wir in Summe im Markt haben. Auftraggeber und Auftragnehmende brauchen gleichermaßen Rechtssicherheit, sonst gibt es keine Aufträge für Selbstständige. Das ist ein Community-Gedanke.
Ja, das ist ein dickes, fettes Kontra, was auf der Liste, wenn man sich jetzt als Unternehmer überlegt, Freelancer ja oder nein, und ich habe da eine potenzielle Strafbarkeit, die so gar nicht natürlich gewollt ist in dem Moment, aber einfach aus mangelndem Wissen über die Rechtslage, und man kann ja, was wir wahrscheinlich auch noch lernen werden, gar nicht zu 100% überblicken, was jetzt genau wie gilt,
Das ist natürlich schon so eine Sache, die uns, was man auch immer wieder in den Diskussionen und Panels dazu hört, als Freelancing-Szene oder als Freelancer-Markt sehr zurückhält, ne, aktuell.
Ist richtig. Ich will noch gar nicht vorgreifen, wenn wir vielleicht noch ein bisschen über Politikarbeit sprechen, was mich da sehr stark beschäftigt. Aber hier kann ich nur sagen, dass wir grundsätzlich in die Politik auch reinkommunizieren, auch in die Behörden, auch in Arbeitsministerium, bis hin zur DRV, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die quasi die Clearingstelle ist, die aber ja nichts dafür kann, dass es so ist. Also die arbeitet ja auch nur die Gesetze ab. Also kann man jetzt böse sein auf die DRV, aber die ist im Grunde eine Umsetzungsorganisation, ganz stumpf, Behörde, dass praktisch dieser Paragraph 266a Strafgesetzbuch, das ist der Paragraph, das halt beschreibt, ja, also nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge, die mit sozusagen Absicht nicht, also unterstellt man jetzt mal die Absicht, nicht gezahlt wurden, können zur Strafbarkeit führen, dass das einfach eine unverhältnismäßige Sanktion ist, weil wenn alle Parteien bis hin zur DRV auch mal im Unrecht liegen kann in der Bewertung, und das ist nachgewiesen jetzt über die letzten Jahrzehnte, seit es das Verfahren gibt, also es gibt immer wieder Widerspruchsverfahren, dann Gerichtsverfahren, dann wird es wieder aufgelöst, dann sagt das eine Gericht, oh doch, der ist selbstständig, das andere sagt, ist nicht selbstständig, da haben wir auch ein Rechtsgutachten im Verband dazu gemacht, dann kann es doch nicht sein, dass der Auftraggebende bis hin zu Strafbarkeit, also dass er hinter ins Gefängnis wandert, wenn er da was falsch gemacht hat, was ganz, ganz selten passiert, ne? Muss man auch dazu sagen, weil meistens einigt man sich dann vielleicht mit einer Strafzahlung oder was auch immer. Aber wenn da irgendwie Vorsatz unterstellt wird, jemand macht das unter Vorsatz und hat wirklich das ganz absichtlich gemacht, dann ist es vielleicht sogar rechtens. Aber die Sanktion ist, weiß Gott, bei diesem undurchsichtigen Thema bis zum gewissen Grad nicht verhältnismäßig, das muss man ganz klar sagen. Hilft uns aber nicht weiter. Ja. Das ist die Faktenlage, die juristische Faktenlage. Es ist aber definitiv nicht verhältnismäßig.
Mhm. Lukas, hattest du noch einen Punkt eben?
Bitte, geh ruhig weiter.
Okay. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, was denn eigentlich gesetzlich die Rahmenbedingungen sind. Also ab wann man scheinselbstständig ist. Kann man das überhaupt so sagen? Und was sind so die Dinge, die vielleicht so am prägnantesten definiert sind?
Im Grunde arbeitet diese Gesetzeslinie, wenn man so will, sowohl das Arbeitsrecht als auch das Sozialrecht, die laufen ja quasi parallel. Man kann mit den Fällen als Freelancer vor dem Arbeitsgericht landen oder vor dem Sozialgericht, am Ende sogar vor beiden. Arbeiten eigentlich im Wesentlichen zwei Kriterien ab. Es gibt viele Kriterien, die da diskutiert werden, aber ich würde zwei hervorheben. Das eine ist das Thema Eingliederung und Weisung. Das sind die beiden zentralen Faktoren, die sich über die letzten Jahrzehnte der Rechtsprechung quasi als dominante Abklärungskriterien oder Abgrenzungskriterien definiert haben. Ich sage kurz was zu beiden. Das Thema Eingliederung bedeutet, der Externe, der Freelancer, juristisch spricht man immer von Fremdpersonal, ja, externes Fremdpersonal, das ist eine Doppelung, ne? Wird in die Arbeitsorganisation eingegliedert des Auftraggebers, also ist nicht mehr zu erkennen als Externer. Historisch kommt es aus dem Industriezeitalter, dass man gesagt hat, naja, der Externe ist vielleicht ein Handwerkerunternehmen, kommt rein, macht eine Reparatur, geht raus, hat ein Werkzeugköfferchen, man sieht also, das ist ein Externer, so wie wir es auch bei sonstigen Diensten heute auch kennen. Bloß natürlich in der Veränderung der Wissensarbeiterwelt, wo jemand als Berater irgendwann reinkommt, vor Ort an den Rechnersystemen sitzt, wenn er ITler ist oder im Marketing oder in HR, irgendwo berät, sitzt da vielleicht mit dem Team gemeinsam am Tisch, berät, sitzt beim Geschäftsführer, sitzt in irgendwelchen Projektteams. Jetzt gucke ich als, denke ich jetzt mal so, als von der Behördenseite in diesen Raum rein, kann ich jetzt den Externen erkennen mit seinem Werkzeugköfferchen? Nein. Also wie kann der in juristischer Bewertung eingegliedert sein? Ja, weil mit dem wird gesprochen wie ein Interner, der kommt auch morgens rein, geht abends raus, wie auch immer, vielleicht nutzt er sogar noch Endgeräte des Kunden, logischerweise in der heutigen Zeit aus Cybersicherheitsgründen. Also könnte ich noch tiefer eingehen, aber erstmal so in der Oberfläche. Eingliederung, nicht gut abgrenzbar. Und bei der Weisung ist es ähnlich. Mhm. Naja, wer bekommt Weisung? Der interne Mitarbeitende. So ist es auch im bürgerlichen Gesetzbuch beschrieben. Da geht es darum, dass man seinen Dienst als Arbeitnehmer praktisch in einem Dienstverhältnis ist. Und übrigens, die Unterscheidung ist ganz subtil zu dem Selbstständigen, das ist sozusagen ein selbstständiges Dienstverhältnis, aber es ist auch ein Dienstverhältnis. Das heißt, der angestellte Mitarbeitende ist im Dienstverhältnis und der Selbstständige auch, bloß dass es selbstständiges Dienstverhältnis ist. Also es sind schon zwei juristisch sehr nahe Konstruktionen, die in diesem 611, Paragraphen BGB 611, kann man mal reinschauen, beschrieben sind. Da steht beispielsweise, ich kann das mal kurz sagen, durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Ja, das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Dann ist halt relativ klar, das ist ein Angestellter. Bloß, wenn ein Externer vielleicht eine Projektweisung bekommt, eine Fachweisung bekommt und sagt, arbeiten Sie bitte in diesem Projekt mit. Wir arbeiten hier übrigens mit der Methode Scrum in dem IT-Projekt. Dann könnte, wenn das irgendwo dokumentiert ist, eine Prüfbehörde schon sagen, na ja, da ist doch eine Weisung gegeben worden. Und da wird oft vor Gericht dann eben unterschieden werden, war das eine arbeitsrechtliche Weisung oder vielleicht eine Projekt- oder Fachweisung. Ich übertrage das mal in den allgemeinen Bereich, dass wir das nochmal ein bisschen besser verstehen. Beauftrage ich einen Handwerker und sage dem, lassen Sie uns am Montagmorgen hier treffen, damit Sie hier meinen Flur streichen. Dann ist die Uhrzeit erstmal, ja, da kommt er, weil ich dann zur Verfügung stehe. Jetzt kommt er rein und dann sage ich, streichen Sie bitte den Flur blau und streichen Sie ihn hier vorne beginnend nach hinten. Dann ist das alles Projekt- oder Fachweisungen, die noch ja keine arbeitsrechtliche Weisung, ich glieder den weder ein. Da ist es allen klar, bloß in der komplexen Projektwelt ist es nicht immer so klar. Insofern haben wir diese beiden Themen, Eingliederung und Weisungsrecht, werden dann eventuell ein Stück weit diffus. Und ich sage immer, und da vielleicht auch der Tipp, auch für die Freelancer zu sagen, unterscheidet bitte immer ganz klar, hat jetzt jemand versucht, auf Auftraggeberseite, vielleicht auch aus Versehen und auch aus Unwissenheit, euch eine arbeitsrechtliche Weisung zu geben. Lieber Herr Meier, kommen Sie am Montagmorgen in das Meeting und ich will, dass Sie die ganze Woche von morgens bis abends da sind. Und wenn Sie die nächsten vier Wochen Urlaub nehmen, melden Sie sich bitte ab. Das sollte dann ein Freelancer versuchen zu vermeiden, zu sagen, Moment. Ich bestimme selbst grundsätzlich, wenn ich da bin, da sein muss. Wir können uns gerne über Termine abstimmen und Urlaub. Dazu geben Sie bitte keine Weisung. Ich bin selbstständiger Unternehmer. Das eventuell dann auch mal zu dokumentieren in einer E-Mail, um klarzustellen, ich nehme keine arbeitsrechtlichen Weisungen an. Hat das einigermaßen, ging das nachvollziehbar für
euch? Voll. Also es ist natürlich noch abstrakter jetzt, aber dafür haben wir jetzt auch gleich noch Folgefragen sozusagen, damit wir das konkretisieren können. Aber was für mich schon gleich klar wird, wo du das letzte Beispiel jetzt gerade genannt hast, das sind schon Dinge, die zumindest mir als Freelancer und ich denke auch vielen Hörern schon auch regelmäßiger passieren. Also dass so arbeitsrechtliche Weisungen ausgesprochen werden, weil man die ja, also diese Grenze verschwimmt ja schon sehr schnell und ich denke, da ist man schon häufiger in der Position, wo man sagen müsste, sorry, aber hier kannst du das so nicht machen.
Genau, und deswegen müssten beide Seiten, Auftraggeberseite und Auftragnehmerseite, ganz klar sein, die, wenn man so will, über die Kommunikation miteinander. Ich sage manchmal schon etwas nerdig, die Kommunikationsprotokolle müssen geschärft werden, ja, miteinander. Aber ich finde auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass auch die Selbstständigen sagen, ich schütze mich und meinen Auftrag nicht nur jetzt für diesen Auftrag, sondern weil ich diesen Beauftragungsmarkt auch absichern will. Verunsicherte Auftraggeber, die quasi aus Versehen Mist bauen. Und meistens sind es jetzt ja nicht die kommunizieren, die juristischen Experten der Auftraggeberorganisation, das sind die Projektbeauftragten, die Fachleute, die mit denen man ein Marketingprojekt macht, die IT-Projekte machen, die sind ja jetzt ja auch keine ausgebildeten Juristen, die sind meistens geschult, vielleicht über Compliance-Systeme bei den großen Organisationen. Da arbeiten wir auch mit, da bieten wir auch Schulungen an. Wir haben ein eigenes E-Learning-System bei Hays, was wir auch Kunden zur Verfügung stellen. Das wird auch gern benutzt, aber bei den kleineren mittelständischen Organisationen, die oft dann nicht diese Expertise haben und nicht so gut juristisch beraten sind, verschwimmt es vielleicht auch schneller auf der Fachebene. Und ich glaube, da müssen wir alle als Marktteilnehmende sagen, lasst uns das besser machen. Der Schutzgedanke dahinter ist ja nachvollziehbar, vielleicht irgendwo, dass nicht Missbrauch entsteht, aber dann lasst uns bitte sauber arbeiten. Das ist Teil von dem Zusammenspiel und wir müssen eben dieses Regelwerk beachten, wie jetzt auf dem Fußballfeld zu gucken, dass man da nicht gegenseitig sich in die Haxen tritt oder über Linien läuft, sonst ist halt Chaos. Und wenn wir sagen, okay, das ist halt das Level Playing Field, auf dem gespielt werden soll, dass wir uns eben an die Regel, also Regelwerk halten, auch wenn es manchmal auch ein bisschen realitätsfremd ist, ja, zwischen Fachweisung und arbeitsrechtliche Weisung in der modernen ich sage jetzt mal, Wissensarbeiterwelt, die halt nicht mehr, das ist nicht mehr Industriezeitalter, ja. Aber das, da hinken halt die Behörden dann manchmal auch mit ihrem Prüfverfahren ein bisschen hinterher, das muss man leider sagen.
Genau, also man merkt da schon auch ganz stark eben den Industriegedanken dahinter. Also in der digitalen Welt läuft das ja alles oft anders. Ich habe aber auch viel, also ich habe das Thema oft mitbekommen in meiner Laufbahn, auch gerade in Agenturen immer wieder ein großes Thema, weil gerade dort man sich oft mal Freelancer ja einkauft und dann letztendlich für eine bestimmte Projektdauer, die auch mal mehrere Jahre gehen kann, letztendlich mit einbindet. Und genau da sind wir bei dem Problem. Man muss ja mal irgendwann auch eine Weisung rauslassen, wenn das ganze Team, oder also man macht es halt einfach mal, eine Weisung rauszulassen für das gesamte Team, wie es zu arbeiten hat und so weiter und so fort. Jetzt handhabendes Unternehmen, gerade meistens leidgeplagt über die Jahre hinweg, oft anders, und auch die Gerichte handhaben das in verschiedenen Regionen gefühlt anders. Gibt's da irgendwas, was du sagen kannst, das ist so oder nicht?
Du meinst jetzt, dass praktisch sowohl das Unternehmen, das Land auf, Land ab unterschiedlich handhaben?
Ja.
Das ist so, Lukas, weil natürlich der Reifegrad der Organisation, wie eben ja schon angesprochen, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und jetzt kann man immer sagen, warum ist dem so? Weil natürlich es Organisationen gibt, die schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mit externen arbeiten, da ist es gang und gäbe, teilweise sogar die External Workforce, wie so schön heißt, ob jetzt Freelancing oder Beratungshäuser, bis hin, ihr könnt ja sogar nochmal ergänzen, auch Arbeitnehmerlassung als ein separates Modell, sehr gut bekannt und gehandhabt wird. Dann gibt es Organisationen, die haben aber weniger Erfahrung damit, und da ist es eben wichtig, dass die Abgrenzung sauber stattfindet. Zugleich auch das Thema Compliance-Systeme, was erst in den letzten 10, 15 Jahren eine richtige Reife erreicht hat, muss man dazu sagen. Also Fremdpersonal-Compliance wäre hier wieder der nötige Begriff. Jetzt erst, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr gute Reife in Deutschland erreicht hat, auch über viele Angebote für Juristen, und viele Organisationen jetzt darf auch deutlich besser mit umgehen, separates Personal für abgestellt hat. Es gibt also bei großen Konzernen teilweise Dutzende von Leuten, die nur das den ganzen Tag machen. Also gucken, wer ist das sauber? Sind die Projektbeschreibungen sauber? Leistungsbeschreibungen sauber? Also bevor wir sie bestellen, das gab es so wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht. Und das ist auch gut, dass wir da einen höheren Reifegrad erreicht haben. Aber das führt auch eben dazu, dass man sich manchmal wundert, bei dem Unternehmen wird so gehandhabt, dann da wieder so gehandhabt. Das berichten mir auch viele Freelancer, und auch viele Kunden geben es dann freimütig zu. Liegt natürlich aber auch an der Risikobereitschaft des Unternehmens. Ein Unternehmen, was das vielleicht nicht so, so streng handhabt, geht größeres Risiko ein. Wir haben auch Kunden, mit denen wir nicht arbeiten, und wir sagen, wir haben nicht das Vertrauen, dass der Kunde, also jetzt aus Hessisch, dass der Kunde das so gut handhabt, dass wir da ein gutes Gefühl haben, dann sagen wir, lassen Sie uns lieber nochmal darüber reden. Und es gibt Kunden, da wissen wir, die handhaben das genauso streng, wie wir das auch handhaben wollen. Und da arbeiten wir sehr gut zusammen. Also da gibt es schon auch eine große Bandbreite und aber auch immer wieder Reifegradsprünge nach vorne. Es gibt aber auch Organisationen, die sagen, wir wollen es gar nicht. Auch große Organisationen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind schon auch DAX-Unternehmen dabei, die sich einfach nicht zutrauen, über alle Ebenen, kann man sagen, es so stringent zu machen, dass keine Risiken entstehen. Und dann sagt dann vielleicht die Geschäftsführung, der Vorstand, dann will ich es nicht, wenn ich am Ende dafür am Ende haften muss. Ich finde es schade, weil sich damit auch den Innovationspotenzialen der Selbstständigen entziehen. Aber das gibt es eben auch. Und manchmal ist es auch nur eine Phase, dann gehen die davon weg, kommen wieder zurück, weil sie feststellen, dass sie doch die Potenziale hier nutzen wollen. Also der Reifegrad ist sehr, sehr unterschiedlich.
Das Schöne ist, ich finde, man sieht so ein bisschen die Parallelen, so wie bei Cybersecurity, so ein bisschen, man kümmert sich nicht drum, bis es mal einen Vorfall gab, und dann wird direkt zu stark geschossen. Hatte ich jetzt zum Beispiel auch einen Kunden, wo das andersrum gelaufen ist, wo diese Freelancer sich dann sogar reingeklagt haben in die Rentenkasse, nachdem sie jahrelang sozusagen im Projektgeschäft mit dem Unternehmen mit dabei waren, und dann haben sie einfach den Spieß umgedreht und gesagt, naja, waren wir ja nicht angestellt, haben sich selbst angezeigt und losgelegt. Da merkt man oft,
dass... Genau, die Fälle, Lukas, die das natürlich auch, wo die Kunden natürlich dann auch verärgert sind und sagen, ja, wie, das war eigentlich die Vereinbarung, und dann plötzlich passt es nicht mehr, dann drehen Leute es um. Ja, das ist irgendwie natürlich beide Seiten, ja.
Und da merkt man natürlich schon immer so ein bisschen, Unternehmen haben damit auch zu kämpfen, also so ein bisschen eine Art Verlässlichkeit, die man auch oft spürt, sozusagen so im Projektalltag, wo sie dann Prozesse versuchen zu etablieren, die aber erstmal sehr, sehr, wie nennt man das am besten, reglementiert wirken, also ein bisschen zu sehr über sie hinausgeschossen, aber die da meistens noch offen sind für Gespräche, ja.
Absolut. Also das ist so, obwohl ich sagen muss, die Fälle, die du beschreibst, das ist, ich bin ja über 25 Jahre jetzt im Markt und so viele Fälle davon gibt's gar nicht. Übrigens auch nicht viele Fälle, wo man wirklich zu ganz schlechten Ergebnissen beim Schadensfeststellungsverfahren gekommen ist. Natürlich kann nach so, übrigens dauert ja oft ganz viele Jahre, ne? Nach 5 Jahren, 6 Jahren, dann Prüfungen und Gerichtsverhandlungen gibt es dann irgendwann mal ein Ergebnis. Also das zeigt übrigens auch, dass es dann nicht besonders effizient ist, ne? Wenn man sich da nicht einig ist. Ich kriege also nach 5 Jahren irgendwann mal ein Ergebnis und weiß, ob dann da ein Schadensfall war vor 5 Jahren. Bin schon längst in einer anderen Situation. Dass es eigentlich gar nicht so viele Fälle gibt von diesen Selbsteinklagen, dass jemand sagt, hey, ich war doch eigentlich Angestellter, was auch immer dann bei demjenigen passiert ist. Sind meist eher ältere Freelancer, die dann irgendwie vielleicht in diese Situation kommen, weil sie vielleicht keine Projektangebote mehr haben oder was auch immer. Aber beide Fälle, dieses, da ist ein Schadensfeststellungsverfahren ganz schlecht gelaufen oder das eine, gibt es gar nicht so viele Fälle. Es ist auch damit ein bisschen aufgebauscht, das Risiko ist immer da. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass man sagen muss, es knallt ständig vorne und hinten an allen möglichen Ecken. Das ist zum Glück auch nicht. Vielleicht ist manchmal die Angst hier größer als das, was in der Realität passiert. Heißt aber nicht, dass wir uns alle gemeinsam drum kümmern müssen, dass es sauber läuft. Und das ist auch möglich durch gemeinsame Bemühungen.
Die Preisfrage ist jetzt natürlich, ich höre schon oder kann mir schon denken, dass viele Freelancer, die jetzt zuhören, gerade schon sehr laut diese Frage in ihrem Kopf hören. Welche Maßnahmen kann ich denn jetzt ergreifen als Freelancer, damit ich eben Scheinselbstständigkeit vermeiden kann? Mhm. Weil als Freelancer hast du ja neben der Buchhaltung, da musst du dich um die DSGVO sorgen, weil du ja auch einen Webauftritt und so, da hast du eine Verantwortung. Es sind halt so viele Dinge neben dem Tagesgeschäft, die du dich kümmern musst und dann kommt sowas auch noch dazu. Wie kann ich denn jetzt, ohne dass ich da jetzt mir Gesetzestexte und so durchlesen muss, einfach vermeiden, dass das passiert?
Ja, das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was du ansprichst, Janik, in der Tat, weil als Selbstständiger hat man ja jetzt auch nicht gerade Langeweile. Ich würde einfach mal ein paar Gedanken durchgehen bei dem Thema. Wichtig ist erstmal Auftritt auch als Unternehmer, Unternehmerin, ja, in dem Thema. Mhm. Dokumentieren, ich habe unterschiedliche Angebote bekommen. Ich bin in Verhandlungen zu Projekten und es ist nicht so, dass ich irgendwo ständig immer von einer Seite ein Projekt kriege. Ja, mache seit 20 Jahren Projekte nur für Unternehmen A und die schicken mir jeden Monat irgendwie, hier können wir sie gebrauchen, da können wir, wie ein Angestellter. Ja. Also zu sagen, nee, jetzt war ich bei Unternehmen A in Düsseldorf, dann war ich jetzt mal 6 Monate bei Unternehmen B in Berlin. Und dann habe ich remote für eine Firma in den USA gearbeitet. Also einfach das alles gut zu dokumentieren, weil das bedeutet ja, das macht ja doch ein Angestellter nicht. Ja? Der arbeitet auf einen und stellt dem die Rechnung. Preisverhandlungen zu dokumentieren. Zu dokumentieren, ich habe hier eine eigene Technik im Einsatz, wenn es möglich ist, die vor Ort einzusetzen, wenn ich jetzt an die ITler denke. Wohlwissend, du hast es eben gerade angesprochen, Lukas, im Zeitalter von Cybersecurity, dass ich jetzt beim Automobilkonzern irgendwo Softwareprogrammierung macht mit meinem eigenen Rechner. Ja, ganz ehrlich, da würde ich mich manchmal schon auch ein bisschen wundern, wenn dann aber das kann gut sein, dass eine Prüfbehörde dann sagt, ja, warum waren Sie denn da mit dem Rechner des Unternehmens unterwegs? Naja, gut, weil die hier Angst haben vor Trojanern, aber die Diskussion. So, muss ich wirklich vor Ort sein? Was kann ich remote machen? Oder ist es ein Mix und ist es selbstbestimmt? Ich habe es dokumentiert. Ich bezahle dann vielleicht auch ganz klar meine Rechnung. Ich reise an, wenn ich ein Meeting habe, wenn es jetzt nicht ein All-In-Stundensatz oder ähnliches ist, aber vielleicht gerade bei wechselnden Einsatzorten für eine Firma, da reise ich an, da bezahle ich mein Hotel selbst und was auch immer. Macht ein Angestellter nicht, oder? Also auf die Leistungsbeschreibung zu achten, dass die klar sind, dass da nicht steht, Consulting im Bereich SAP. Ja, so, das könnte jetzt auch ein Interner machen, sondern Korrektur im SAP-System der Schnittstellen ABC, abgegrenzt zum Projekt so und so. Also relativ konkret, ne? Da gibt es ja ganz viele Beispiele, dass es nicht so eine Art Universalbeauftragung ist, wenn ich an den Handwerker denke, streichen Sie die Wände weiß, so, sondern zu sagen, 3, 4 Aspekte vielleicht der Leistungsbeschreibung auch mal einzufordern vom Kunden, wenn möglich. Vermeidung vor Ort, wenn ich vor Ort bin oder länger im Projekteinsatz vor Ort bin, so 6 Monate, 12 Monate, was ja auch in manchen Projekten ja auch ganz normal ist, dann zu sagen, hey, trag mich jetzt aber bitte nicht in irgendwelche Telefonbücher, Listen ein oder gib mir eine Kantinenkarte oder so ein Bullshit, sondern zu sagen, ich bin extern.
Also E-Mail, so, ne?
Ja, E-Mail ist manchmal ja nicht vermeidbar, aber dann steht halt drin, extern so und so, wenn noch ein Provider dahinter, dann ist halt Hayes extern oder Artus extern, whatever. Aber dass es auch drinsteht, das kann man ja einfordern, wenn es ein bisschen bei Reifenkunden ist es mittlerweile selbstverständlich, war vor 20 Jahren nicht so, da hat man ja gar noch oft Glauben machen wollen, dass der Externe zu einem gehört, zum Systemhaus oder zu einer, ich glaube, ich würde sagen, das Thema ist jetzt mittlerweile auch verstanden, auch in irgendwelchen Urlaubslisten nicht drinstehen. Überall zu sagen, da ist der Externe, das kann ja trotzdem sein, dass in Projektplanung drinsteht, extern, auch bei Feiern, das ist ein ganz banales Ding, ist jetzt nicht so, dass jetzt da Prüfbehörden riesig drauf gucken, aber wenn halt ein Sommerfest ist oder ein Weihnachtsfest, vielleicht dokumentiere ich, dass ich da gespendet habe und sage, ich bin Externer, stellt mir eine Rechnung aus, wenn möglich, geht nicht immer, aber ich bin extern oder ich bin halt eben auch nicht dabei, tut mir leid, auch nicht auf irgendwelche Betriebsratseinladungen sich dazusetzen oder Gewerkschaftsformaten, oder setzt der Externe sich dazu, ja, komm doch mit, Stefan, wir haben jetzt gerade ein Treffen hier, nee, als Externer, sorry, da gehe ich nicht hin, ich bin Externer, Leute,
Freelancing ist schon hart, ne? Nicht mal auf die Firmen feiern.
Nein, ich sage jetzt mal, aber man ist halt nicht Teil dann der Firma und oft ist dann so, ja, wir hätten dich aber doch gern dabei, du warst doch jetzt auch ein Jahr in dem Projekt. Wenn es ein Projekt Endfire ist vielleicht, ja klar, ich meine, das ist wenn ein Haus fertig gebaut wird mit verschiedenen Handwerkerwerkleistungen oder Gewerken, dann feiern die am Ende vielleicht auch gemeinsam, der Fliesenleger mit dem Maurermeister gibt es dann einen Abend. Das ist doch kein Thema, dann kann man es auch dokumentieren. Vielleicht dokumentiert man auch, dass man als Externer dann da ist. Aber da meine ich nur dieses Unterscheiden. Ich bin nicht intern. Ja, das ist manchmal auch so ein bisschen hart, aber zu sagen, ich bin halt extern. Und wenn der Gesetzgeber das hier so haben will, dann tut es mir leid, liebe Kollegen. Ich will halt mich schützen und euch schützen. Das waren jetzt immer so ein paar, also wie ein bisschen zu Türschildern und eventuell sogar sein eigenes Namensschild auf den Tisch zu stellen. Wir haben das zeitweise auch
bei... Also ein Hut vielleicht, wo du so in der Unternehmen...
Ja, wenn man meint, auch das, aber nein, wir haben zu sagen, auch vielleicht habe ich mein eigenes Namensschild, was ich auf den Tisch stelle, Externer, Stefan Meyer, so, und von der Firma so und so. Zeitweise haben wir es auch angeboten, bei Hayes und andere auch, aber das, irgendwann wirkt es ja auch ein bisschen strange zu sagen, macht es selbst, wenn ihr den Eindruck habt, ihr wollt das abgegrenzt haben. Wichtig ist hier, keine Eingliederung, keine Weisungsketten eingehen, und das waren jetzt nur ein paar Beispiele aus dieser praktischen Ecke, das eben auch, übrigens auch so Diskussionen, ein heißes Ding ist immer dieses, naja, ist ja super, wenn Sie sich mit dem Zeiterfassungssystem bei uns anmelden, ja, weil das natürlich direkt auch für die Projektabrechnungen genutzt werden kann, ja. Und dann sagen wir mal, wenn es möglich ist, ja, hier bitte hart bleiben und sagen, nein, das will ich nicht. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, ja, dann können wir sie nicht einsetzen. Dann aber bitte, dann schreiben Sie mir bitte, dass Sie das, dann geben Sie mir eine kurze Bestätigung, dass Sie verstanden haben, dass ich Externer bin und die nur nutze der Vereinfachung der Abrechnungsmodalitäten. Ja, vielleicht das nochmal so als, wird auch nicht immer möglich sein, aber vielleicht ein anderer sagen, ja, dann will ich aber nochmal dokumentiert haben, dass ich das angemerkt habe, dass ich als Selbstständiger mir bewusst bin über meinen Status, bis hin eben auch zu Mitgliedschaften in selbstständigen Verbänden, ob jetzt die Finanzer bei dem oder Interim Manager beim Dachverband Interim Management, beim Verband für Gründer und Selbstständige VGSD, die ITler beim DBITS IT Freelancer Verband oder beim Bundesverband der freien Berufe BFB, irgendwo, wo ich Mitglied in Mitgliedergruppen drin sein kann und dokumentiere, dass ich mich als Selbstständiger verstehe, ist immer gut, weil ein Angestellter macht das ja nicht. Was will der jetzt im selbstständigen Verband? Das schützt vielleicht am Ende nicht für eine Bewertung von diesem Scheinselbstständigkeitsstatus, finde ich aber schon mal, allein wenn ich dann vor Gericht sitze und das ein Richter sage, dann sagen wir, also da sitzen ja auch vernünftige Leute, ich finde manchmal auch ein bisschen tendenziöse Leute, muss man leider auch dazu sagen, kann ich vielleicht auch mal ein Beispiel nennen, aber in der Regel guckt dann einer drauf und sagt, ja gut, warum ist der denn in so einem Verband, wenn er sich nicht als Selbstständiger versteht? Er selbst. Ja? Ich finde es schon mal eine ganz gute Dokumentation.
So regelmäßige Meetings sind wahrscheinlich dann okay, wenn sie sich nur auf das Projekt beschränken. Also wenn man jetzt so ein Stand-up-Meeting für ein Projekt jeden Tag hat, das ist dann unproblematisch oder auch da schon kritisch?
Ich würde sagen, muss schon klar sein, kann ich da drin erklären, warum ich in diesem Joe Fix oder in diesem Stand-up-Meeting, ob ich dann Beitrag drin habe oder ob das nicht am Ende schon eher eine Art, ich sage jetzt mal, Team-Spirit-Meeting ist. Ja, wo es gar nicht um fachliche Themen geht, sondern hey, wie geht's denn euch heute? Schön, dass wir heute Morgen wieder zusammen sind. Wir haben ja das Projekt vor der Nase. Zu sagen, ja, aber passiert da irgendwas an Fachweisung oder ist es eher, ich sag jetzt mal klar, bei Scrum-Meetings oder da wirklich schon auch klar zu sagen, wenn ich da nicht gebraucht werde und es nicht nachweisen kann, warum ich da eigentlich als Externer mit drin bin, dann würde ich vielleicht sogar einen Hinweis geben, würde gerne darauf verzichten. Holt mich bitte dann dazu, wenn es wirklich neuralgisch um meine Aspekte geht, um meine Mitwirkung. Klar, als Externer muss man auch im Teamspirit mit auch manchmal mit natürlich verankert sein, wenn ein Projekt über einen gewissen Zeitraum geht, dass man weiß, wer macht was. Aber dann eventuell auch vielleicht so ein nerdiges Thema zu haben, ja, wir haben heute 5 interne Mitglieder dabei, also dass man den Meeting Moderator oder der dem Thema vorsteht, auch vielleicht mal sagt, hey, tu mir doch bitte einen Gefallen, dann erwähn doch bitte, auch wenn es ein bisschen nerdig ist jedes Mal, wir haben heute 2 Externe dabei. Das ist der Stefan Meyer und die Steffi Müller. Nur mal als Hinweis, sind Externe, sind trotzdem heute dabei. Vielen Dank, dass ihr teilnehmen könnt. Kleines Protokoll erfüllt. Weil ich denke immer, wenn man später wirklich in die Gerichtsverhandlung kommt und sagt, ich habe da auch ein paar Zeugen, nämlich die aus dem Projekt, die sagen, ja, jede Woche montags, wenn das Meeting war, wurde es erwähntestens schon auf die Nerven gegangen. Aber ich kann Ihnen sagen, da hat jeder, der letzte Mohikaner, verstanden, dass das Externe sind. Also, mach's jetzt mal so ein bisschen ein Beispiel fest. Es ist manchmal ganz gut, diese Leute als Referenzpunkte auch zu haben, wenn es mal Streitigkeiten gibt.
Ja, und vor allem wahrscheinlich dokumentieren, was im Meeting gesprochen wurde, was auch mal eine wichtige Sache ist, wenn man dem Richter gleich mal 80 Dokumente mit rüberschießen kann.
Lukas, ist aber natürlich, muss man aufpassen, ist ja nicht erwünscht von jeder Firma, dass ich da Meeting-Protokolle drin habe. Also da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das kann ja auch als interne, das sind ja Themen, die auch intern behandelt werden müssen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber zum Beispiel, wenn es
die nächste Behörde dann gleich.
Ja, da haben wir für die DSGVO verstanden. Aber ich würde eher sagen, dieses, wenn es zu sagen, bitte nimm an diesem Projektmeeting teil, zu sagen, schick mir das doch bitte mal per E-Mail, dass ich das nochmal in meine Dokumentation mit reinnehmen kann, dass du mich explizit für das Meeting beauftragt hast, da zu sein. Und das nehme ich quasi in meine Projektunterlagen mit rein für dieses Projekt, was ich dann auch ablege, falls es im Laufe eines Projektes dann später Streitigkeiten gibt. Das heißt, ich habe praktisch vom Anfang an der Akquise mit oder ohne Provider eine Dokumentation meiner Beauftragung angelegt. Und habe vielleicht so ein kleines Cloud-Archiv zu sagen, Projekt hier, Kommunikation zum Projekt, habe das alles da drin und zu jedem Projekt, was kommt, habe ich immer so eine kleine Dokumentation, da war eine Preisverhandlung mit dem Beauftragenden, wer auch immer es war, ich habe immer eine Art Leistungsbeschreibungsdefinition, gab es nochmal Auseinandersetzung, als wir den Vertrag gemacht haben oder Auseinandersetzung oder Diskussion. Ich habe einfach diese Schritte dokumentiert und vielleicht auch ein paar E-Mails abgelegt, dass ich später einfach im Fall von der Prüfung gut aufgestellt bin oder beim Schadensfeststellungsverfahren das auch gut dokumentieren kann, zu sagen, also ich habe mich da sicher gefühlt, ich habe das immer klar, ich habe das abgegrenzt und auch im Dialog mit dem Kunden, der hat das idealerweise auch, dann finde ich, ist der Freelancer schon mal ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, dass er seinen Status klargestellt hat.
Also falls ihr euch wundert, warum ihr nicht zu Firmenfeiern eingeladen werdet, sie nehmen einfach das Thema Scheinselbstständigkeit sehr ernst.
Genau.
Ich bin reif gefunden. Sorry, auch wenn es ein bisschen unfreundlich wirken kann. Ja.
viele gründen ja genau aus dem Grund auch oft eine GmbH oder eine UG, um sozusagen der Scheinselbstständigkeit grundsätzlich zuerst mal zu entfliehen. Ist das ein sinnvoller Weg, den man gehen kann?
Ich würde mal sagen, für das Thema Scheinselbstständigkeitsvermeidung nicht mehr. Vor ein paar Jahren galt das so, ich glaube, da gab es sogar Beratungen, die dann dazu umhergegangen sind, weil mittlerweile da auch Urteile im Raum sind, dass das auch nicht davor schützt, weil habe ich eine GmbH gegründet, bin ein einziger Mitarbeiter als Geschäftsführer, meine Frau oder mein Mann machen noch nebenbei die Steuern und habe die noch irgendwie auf der Payroll oder noch 3 Cousins. Sorry, auch der letzte Prüfer versteht da, dass es nur eine Konstruktion ist. Also am Ende hilft das nicht, sondern die Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sind viel, viel wichtiger. Ich würde dieser Empfehlung nicht folgen. Natürlich kann es sein, Behörden prüfen nach Aktenlage. Immer erst das, was das Papier sagt und nicht, weil sie nicht in jede Konstellation, schon gar nicht, weil sie historisch stattgefunden hat, in das Projekt reingehen können, sondern, und da kann man natürlich sagen, ja, jemand, der selbst schon eine Firma gegründet hat, ist ja nicht jetzt irgendwie aus Versehen die Selbstständigkeit geschlittert. Also, dass der, wenn der später sagt, ich war aber eigentlich wie ein Angestellter behandelt, ja, warum haben sie denn eine GmbH gegründet? Also, wenn der sich dann selbst, also, da sage ich mal schon, das ist schon eine Dokumentation. Es ist aber nur ein Aspekt einer, wenn man so will, des Selbstverständnisses des Selbstständigen, zu sagen, ich habe eine GmbH gegründet oder UG oder was auch immer, oder auch mehrere Selbstständige zusammen übrigens, ne, in der GbR, finde ich schon, ist es eine Dokumentation. Ne? Also da bin ich nicht irgendwie, dachte ich, wäre eigentlich Angestellter oder so ganz klar war ich von meinem Status nicht. Also zumindest für die Dokumentation ein Baustein, aber nicht kriegsam.
Was ist, wenn der Freelancer nebenbei noch unternehmerisch tätig ist? Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel noch meine Icons, die ich designe, als Designer noch verkaufe oder, weiß ich nicht, Kurse anbiete, die so per On-Demand abrufbar sind. Ist das ein Unterschied
dabei? In der Gesamtbewertung seiner gesamten Dimension als Arbeitstätiger, sage ich jetzt mal verschwurbelt, schon. Aber Achtung, und jetzt kommt ein ganz, vielleicht ein bisschen was, was jetzt gar nicht jetzt in den Sichtraum von vielen Leuten ist. Du kannst alles gleichzeitig sein in Deutschland, Yannick. Du kannst Arbeitnehmer sein, weil du vielleicht 2 Tage die Woche irgendwo fest arbeitest. Du kannst selbstständiger sein, nämlich genau so. Du verkaufst, keine Ahnung, selbst gehäkelte Socken auf eBay oder was auch immer du machst. Oder auch als Berater bist du, Beraterin bist du selbstständig 1 Tag die Woche, 2 Tage die Woche. Und jetzt bist du im weiteren Auftrag irgendwo gewesen, wo jemand, wo eine Prüfbehörde sagt, ah, da bist du aber scheinselbstständig. Da glauben wir dir nicht, dass du dort selbstständig aktiv warst. In diesem Auftrag. Ich kann ja mehrere Aufträge als Berater haben oder als Programmierer. Ja. Das heißt, du kannst in Deutschland alles Stati haben. Du kannst abhängig Beschäftigter sein. Du kannst selbstständig sein. Du kannst in einem Beauftragungskonstrukt scheinselbstständig sein. Und dann betrifft es nicht die anderen. Dann warst du halt für diesen einen Tag der letzten 3 Jahre, wo du als Marketing-Spezialist eine Firma beraten hast, so eng eingebunden, dass du für den einen Tag scheinselbstständig warst. Der Rest interessiert die Behörden nicht. Obwohl du dann sagen könntest, ja Moment, ich habe doch Sozialversicherungsbeiträge in diesen 2 Tagen, zumindest mit einem Arbeitgeber abgewickelt. Naja, klar, ist doch okay. Aber der eine Tag, der war auch scheinselbstständig. Messages, du kannst also alles gleichzeitig sein. Und nur weil du in einem Status vielleicht eine Klärung hast, angestellt sein, oder in einem Status ganz klar Unternehmer, weil du was produzierst, ein Produkt oder eine Software verkaufst, die du selbst entwickelt hast, wo keiner sagen würde, das ist doch in einer Abhängigkeit entstanden, kannst du gleichzeitig sogar noch in einer Beauftragung scheinselbstständig sein. Das ist verrückt, aber es ist.
Damit heilt spannend, gell?
Der eine Status, damit heilt der eine Status den anderen nicht aus. Ja?
Es führt keinen Weg vorbei daran, sich mit dem, was wir eben besprochen haben, dann schon auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Also, dass man, es gibt jetzt nicht den Ausweg, indem man sagt, okay, ich sehe dazu, dass ich mich ein bisschen diverser aufstelle im Sinne meiner Angebote oder so, sondern man muss schon diesen Grundkern berücksichtigen. Ja. Ansonsten droht einem immer dieses.
Man könnte ja schon fast sagen, weil ich finde ja eigentlich, das ist, entspricht der, da spreche ich jetzt so mal als Arbeitsmarktexperte, weil mich das gesamte Thema interessiert, habe ja auch dazu ein Buch geschrieben, New Work Bullshit, wer da gerne reinschauen will, dass ich glaube, dass wir immer mehr gemischte Erwerbsformen haben. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen im Vorgespräch. Ihr beide seid ja auch vielleicht fluide Erwerbswesen, sage ich jetzt mal. Ich ja übrigens auch, weil ich ja selbstständig quasi Buchprojekt und dazu auch Speaker-Angebote mache und Beratung mache zu dem Thema Arbeitsmarkt. Aber dass ich praktisch als Angestellter dann in einem Status bin und im anderen. Aber dass das die neue Realität auch ist. Und die gab es vielleicht schon immer, aber das ist die Behörden teilweise auch nicht verstehen. Bloß wenn ich in einem Status angestellt bin und dann in einem anderen Freelancer vielleicht, könnte auch eine Behörde sagen, also richtig weiß er nicht, was er sein will. Ja, also wieder von dem Skepsis-Gedanken her. Vielleicht ist er da reingesaugt worden. Vielleicht wollte man ihn dann dort nicht als Angestellten haben und dann ist er da quasi reingezwungen worden. Also wieder dieser Schutzgedanke. Also kann das sogar den Auftraggeber, jetzt müssen wir wieder aufpassen, also dass es da unklar ist, Auftraggeber, Arbeitgeber. Und das haben wir auch übrigens, das sage ich an der Stelle, weil wir bei Hays ja auch Arbeitnehmerleistungen machen und viele andere Provider ja auch oder Agenturen, auch dieses ständige Switchen zwischen Festangestellten, Arbeitnehmerüberlassung eventuell, weil es ja teilweise auch viele Freelancer-Angebote bei gewissen Organisationen sich dann verändert haben, zu sagen, ja, das machen wir nicht mehr in Freelancing, machen wir in Arbeitnehmerüberlassung, ANÜ, Zeitarbeit, zu sagen, ja, nicht immer hin und her switchen, dann schon sagen, was bin ich denn jetzt eigentlich? Viele wollen ja dann auch nicht das eine oder das andere mal sein, aber das führt dann auch zu Verwirrungen bei Prüfungen, weil, aha, dann ist er doch mal wieder angestellt, dann nicht. Also, ich würde sagen, wenn jemand auf der Schiene ist, selbstständig, idealerweise ist er da, das heißt aber nicht, dass er auch mal switchen kann und sagt, jetzt tolles Angebot, da gehe ich jetzt mal in die Festanstellung. Ich glaube, da müssen wir auch auf der Politikseite, brauchen wir da auch ein Umdenken oder Politikseite oder Behördenseite, aber das braucht noch ein paar Jahre, bis sie das auch voll und ganz verstanden haben, dass Menschen das vielleicht für sich so wollen. Ja, das ist vielleicht Verständnis von
New Work. Ja, genau, so ein Wandel auf allen Ebenen, ja, auf jeden Fall, merken wir ja selbst auch oft. Aber das Spannende ist, glaube ich mal, also wir können ja mal ein konkretes Beispiel angeben, weil ich glaube, das Schwierigste ist so ein bisschen beim Entwickler zum Beispiel, der ja sehr wohl sehr stark eingebunden ist, sowohl in den Unternehmensstrukturen bei seinem Auftraggeber, als auch im Projekt wiederum, in gerade bei Scrum, in ganz typischen Meetingstrukturen, die auch vorgegeben sind seitens der Projektmethode. Wie könnte der sich jetzt zum Beispiel schützen? Oder beziehungsweise, was sollte derjenige beachten? Wie könnte er sich da jetzt so absichern, dass er sagen kann, ja, ich bin trotzdem selbstständig, obwohl ich einen Auftraggeber habe, obwohl ich in dem Projekt 2 Jahre mit drin bin oder sogar 3 oder 5 und obwohl ich in den gesamten Meetingstrukturen fest bin eingebunden bin?
Der Hinweis wäre natürlich erstmal, sich nicht so lange in so einem Projekt zu binden, wohl wissen, dass es ja eine kaufmännische Entscheidung auch ist. Und eigentlich ist es ja traurig, dass wir schon drüber sprechen müssen, wenn jemand halt so lange, weil er gut ist, so lange beauftragt wird. Und ich kenne auch viele Projekte, weil ich mal Ende der 90er Jahre im SAP-Bereich viel unterwegs war. Die Projekte teilweise wirklich Einführungsprojekte, jahrelang. Und bei komplexer Software ist es ja manchmal auch so. Aber das mal daneben gestellt, also wirklich nicht zu gucken, dass man sich so lange in so einem Projekten aufhält, weil umso höher natürlich oder umso länger man drin ist, umso höher die Gefahr von Eingliederung und Weisung und auch Vermischung von intern und extern. Eigentlich gelten alle Aspekte, die wir vorhin angesprochen haben, auch für den jetzt für den ITler, ne, die wir vorhin mit dieser gut dokumentieren von Anfang an und eben auch ganz klar, so lange wie möglich auch ganz klar sich abgegrenzt halten in seine Mitwirkung, sagen, ich habe klare, abgegrenzte Arbeitsaufträge, die, wo nicht jetzt 5 Interne gemeinsam mit mir dann rumprogrammieren. Und wenn jemand sagen würde, was war denn eigentlich dein Softwareanteil zum Beispiel jetzt? Keine Ahnung, das da haben wir jetzt gemeinsam dann rumprogrammiert. Das ist schon klar, dass es beispielsweise auch mit Agilität und Scrum dann auch schon mal schwieriger wird. Auf der anderen Seite gibt es nicht umsonst den Scrum Master, kann ja übrigens auch mal ein Externer sein, logischerweise auch zu sagen, da ist trotzdem irgendwo klar, was jeder geleistet hat, dass die einzelnen Beiträge gut separierbar sind und wie gesagt, ich nicht zu nah an die identische Leistung des Internen komme, sodass wirklich auch jemand von außen, ich sage immer, blinder mit Krückstock erkennen kann, das war der externe Beitrag. Da gibt es ja auch nochmal jemand, der intern auch nochmal drüber guckt oder Qualitätssicherung macht. Ja, ist okay. Aber das war mein Beitrag. Und wie gesagt, die Abgrenzbarkeit dieser Leistung gut möglich ist. Umso weniger es möglich ist, umso mehr muss man eben dann über die Qualifikationen, die man einbringt, sich differenzieren. Und eben auch schauen, dass nicht, ja, wie gesagt, zu viele Leute auch mit unterschiedlichen Beauftragungshintergründen auf identischen Arbeitsbausteinen arbeiten. Das wäre meine pauschale Empfehlung an der Stelle. Wohlwissend, dass es jetzt, also viel tiefer wird es jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber das wäre erstmal so der erste Hinweis. Mhm. Nicht in jedem Meeting genauso drin sitzen oder gemeinsam monatelang in den gleichen Büros oder sozusagen. Ich kann darüber auch bestimmen, woher und wann ich meine Leistung abbringe, ja. Und eher auch das Erbringen von Leistungen auf Termin ist und nicht irgendwie Ende der Woche haben wir jetzt hier irgendwelche verpflichtenden Ergebnisse, sondern sich als Externer auch mitbestimmen kann, wann ich das einliefere oder das ein Verhandlungsaspekt ist, idealerweise. Ja. In der idealen Welt,
okay, genau. Das ist nämlich so gerade bei Scrum ist ja letztendlich auch die Idee, abschätzen zu können, was kann ich liefern und habe ja sehr wohl eine terminliche Bindung aus dem Projektverlauf heraus selbst zum Beispiel.
Ist aber im Wasserfall ja auch so, also insofern würde ich nicht sagen, da ist vielleicht trotzdem auch ein Liefertermin in der Abfolge. Aber ich glaube, da sind die Probleme schon da gewesen. Logischerweise gab es auch schon die Abgrenzungsdiskussion, würde ich sagen, ist Scrum jetzt nicht speziell, ist sogar vielleicht manchmal mit einzelnen Items vielleicht sogar ganz gut dokumentierbar, ne, was der einzelne Beitrag ist. Insofern einfach, was ist gut abgrenzbar? Dieser Leitgedanke sollte, gilt übrigens für alle Projektthemen, bis hin dann auch in andere Leistungsgebiete hinein, außerhalb der IT, Marketing, HR, wherever, Engineering-Themen.
Mich würde nochmal interessieren, wie das ist, wenn ich jetzt einen Job, ich sehe ganz oft Jobs ausgeschrieben für Freelancer, die sagen, du musst im Büro sitzen, es ist nicht remote möglich. Ist das so überhaupt zulässig dann?
Grundsätzlich kann ja der Auftraggebende immer beschreiben, wir haben aufgrund der Technologie oder Arbeitsweisen eine Art Verpflichtung vor Ort. Ganz ehrlich, der Handwerker muss ja auch vor Ort kommen. Ich habe noch keinen gesehen, der die Farbe von auswärts draufwerfen kann.
Aber da ist es ja gerechtfertigt. Also da kann man ja eine Rechtfertigung.
Da kann man eine Rechtfertigung.
Beim ja. Developer zum Beispiel eher nicht. Ne?
Genau, würde ich, wenn das so per Order Mufti im Raum steht, würde ich ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, muss das wirklich sein? Denn ich bestimme vor Ort, und wir haben es ja vorhin gesagt, in diesem BGB-Thema, das Weisungsrecht, Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit. Und bei einer Projektweisung muss man es schon begründen können. Warum muss das jetzt vor Ort sein? Wie gesagt, wenn es IT-Sicherheitssystem-Themen gibt, zu sagen, wir wollen nicht, dass du von außen in das System reinarbeitest, aber das jetzt rein mit vor Ort, glauben wir, dass die beste Produktivität erreicht wird, zu begründen ist, dann würde ich euch als Externer sagen, dann kann ich vielleicht bei Ihnen nicht tätig werden, auch so einen Auftrag zu vermeiden, um sich nicht da reinsaugen zu lassen oder eben zu sagen, bin gern vor Ort, lässt sich gut abbilden, 2-3 Tage die Woche, um auch nah dran zu sein an den, vielleicht auch an den Fachanforderungen, weil die Fachanforderer vor Ort sind. In vielen Beratungsaufträgen geht es ja auch gar nicht anders, also Beratung, wenn es jetzt nicht Programmierung ist, zu sagen, ich muss vor Ort auch mit den Leuten reden, ist ein Change-Projekt. Das geht jetzt nicht nur remote. Ich finde dann, aber wenn es so zwanghaft drin ist, quasi wie eine Festanstellungsbeschreibung, dann will ich auch ein bisschen vorsichtig sein und eventuell auch diesen Aspekt behandeln.
Vielleicht noch kurz ein Thema, was ich öfter mal mitbekommen habe, ist so ein bisschen eine Methode, die manche machen, den Projektauftrag quasi kurzzeitig stillzulegen, bevor die Nachbeauftragung reinkommt. Also letztendlich die Projektverlauf immer kurzzeitig zu unterbrechen und dann wieder anzufangen. Ist das eine Methode, um da, also gerade bei Entwicklern habe ich das oft mitbekommen, ist das eine Methode, um Scheinselbstständigkeit vorzubeugen? Eigentlich ja nicht, oder?
Es ist, ich sag jetzt mal, dadurch, dass wir mittlerweile in der modernen Arbeitswelt alles haben, wie Remote-Arbeit, wie Sabbaticals, würde ich immer sagen, ist das jetzt ein Unterschied zum Angestellten-Dasein? Ich würde sagen, ja, da kann jemand mal unterbrechen. Natürlich wird der Selbstständige nicht bezahlt als Unternehmer, wenn er raus ist. Das finde ich schon immer wieder ganz wesentlich, was auch die Gerichte teilweise nicht immer so akkurat meines Erachtens umsetzen, zu sagen, da ist ja, die behaupten ganz häufig, da ist eine wirtschaftliche Abhängigkeit, weil ein Projekt 12 Monate geht oder 6 Monate oder 2 Jahre oder was auch immer. Aber klar, eigentlich ist es so, wenn das Projekt sofort endet, hat derjenige überhaupt keine Planbarkeit mehr. Es gibt außer vielleicht vertraglichen Kündigungsaspekten, die man miteinander vereinbart, gar nichts, was da schützt. Aber das wird gerne auch, ich würde mal sagen, von Gerichten nicht ganz so gewürdigt. Insofern würde ich bei dem Aspekt sagen, es hilft nicht großartig, wenn grundsätzlich die gesamte Arbeitsweise davor und vielleicht dann wieder dahinter, trotz der Unterbrechung, sehr arbeitnehmerähnlich ist, dann ist das ehrlich gesagt auch kein Aspekt, da würde ich eher darauf achten, dass die Abgrenzung klar ist. Da ist eine Unterbrechung ein Indikator, zu sagen, oh, okay, da ist jetzt keine durchgehende Beauftragung da, damit keine durchgehende wirtschaftliche Abhängigkeitskonstruktion. Ja, aber ich würde sagen, ist auch nicht ausschlaggebend. Wie gesagt, es ist immer auch eine Gesamtschau, sagt der Jurist, aller Faktoren, und das ist auch zum Glück so erhalten geblieben, nach den bisherigen Regulierungen, die gekommen sind, diese Gesamtschau aller Indikatoren auch zu machen, auch wenn gewisse Indizien, die wir angesprochen haben, Weisungen und Eingliederungen oft sehr dominant bewertet werden.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ja, das sind auf jeden Fall schon mal viele coole Insights da in den Einzelheiten. Vielleicht doch kurz mal ein kleiner Abschwank zum Thema No-Gos, die überhaupt nicht in Ordnung sind und immer nach hinten losgehen können.
Ja.
Gehen wir da mal, also da hattest du schon mal genannt in unserem Vorgespräch, Schwangerschaftsvertretung oder Urlaubsvertretung, schwierig. Was sagst du dazu?
Schwierig, beziehungsweise für mich ein absolutes No-Go, weil überall da, das kann man eigentlich so als pauschale Guidance nehmen, überall da, wo der Externe eine interne Linienaufgabe übernimmt, also wie der Interne agiert, eventuell, da haben wir das Thema Eingliederung und Weisung, ne? Wenn er sagt, ich mache ja die Schwangerschaftsvertretung, ich bin genau in den Team-Meetings drin, ich mache den Job operativ wie der Interne, sorry, das ist ein No-Go, weil dann, nicht umsonst gibt es eben eine temporäre Festanstellung, kann ja der Auftraggeber, schrägstrich in dem Fall Arbeitgeber, Arbeitgebende machen, oder kann eine Arbeitnehmerlassung nehmen, da kann er Weisungen geben, dafür ist die Konstruktion geschaffen worden, zu sagen, ich kann auch jemanden da einsetzen. Das ist nichts für Freelancer. Ja, sobald man sehr eng in die Linien oder überhaupt in die Linienaufgaben kommt, vermeiden übrigens ist auch ein Hinweis für die Interimsleute, die oft ja auch dann kommen, um auch Geschäft zu überbrücken oder wenn ein Geschäftsführer rausgeht. Ja, eine gewisse, da gibt es auch Urteile aus der Vergangenheit, eine gewisse Toleranz ist dann für die Übernahme von Linienfunktionen, sonst fallen diese Organisationen ja auch auseinander im schlimmsten Fall, bis hin zu Insolvenzverwaltern, die machen ja teilweise auch ein Operativ, also greifen kurzfristig ins Geschäft ein und treffen Entscheidungen, aber dann muss man eben die internen Strukturen als Übersetzer nutzen und der Externe muss auch Change-Themen drin haben. Ich sage immer, mindestens 30-40% ist, glaube ich, so der Indikator mal gewesen aus Urteilen, dass es nicht 100% Linie ist, sondern temporär auch mal Linienthemen gestützt werden können, aber nicht 100% die Linienaufgabe, den operativen Job übernehmen. Aber das ist ein sehr spezielles Thema, da sind wir schon relativ schnell. Da gebe ich in einer sehr speziellen Rechtsberatung, da würde ich mal sagen, gute Juristen zu Rate ziehen. Aber besser, wie gesagt, einfach vermeiden. Schwangerschaftsvertretung, Urlaubsvertretung sind No-Gos für Freelancer.
Mhm. Die Erkenntnisse, die wir jetzt so gewonnen haben, die sind ja vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ernüchternd, ne? So Richtung Firmenfeiern und so. Gibt's denn, Carlos, für, deines Wissens nach eine Aussicht auf, ich sag mal, Besserung vorsichtig. Also gibt es Vorstöße politisch, Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass das Ganze ein bisschen vereinfacht wird und auch einfach zeitgemäßer wird, weil wir sehen ja im Markt gerade schon auch Unsicherheit und dadurch Stagnation vielleicht auch im Freelancing.
Also bin ja selbst schon in der jetzt auch sehr, sehr viele Jahre so einfach aus Leidenschaft in die Politikarbeit rein geschlittert, kann man sagen. Natürlich schon freiwillig, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass das Thema, es muss mehr erklärt werden. Und habe da bei Hays 2013 die Hauptstadtrepräsentanz gegründet, dann 3-4 Jahre später mit einigen Mitstreitern aus der Community, den Bundesverband für selbstständige Gewissensarbeit. Die Website findet sich unter adesw.de, das ist unser altes Akronym. Gibt es auch nochmal eine Website dazu, freelancer-studie.de, wo wir Studien erstellt haben, um genau der Politik besser zu erklären, was da eigentlich passiert. Dass es eine Community von freiwillig Selbstständigen gibt, die jetzt nicht nur die Bekannten sind, wie den freien Berufen, den Anwalt, den Arzt, den Physio oder Steuerberater, alles das kennt natürlich der Politiker und das kennen die Behörden, aber dass da eben so eine Free-Floating-Community ist, die sagen, hey, ich habe einen Skill, ich muss nicht irgendwo fest angestellt sein, ich bin selbstbewusst, freiwillig, selbstständig und ich biete meine Dienste am Markt an, ich kenne auch die Risiken, wenn ich keine Auslastung habe, mache ich auch keinen Umsatz, dann muss ich gucken. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre ganz viel Politikern erklärt. Ich glaube, wir haben allein eine dreistellige Anzahl von Gesprächen geführt. Ich kann schon wahrnehmen, dass es eingesickert ist. Als ich die ersten Gespräche geführt habe, kam ich mir vor, wie so irgendwie wahrscheinlich so ein Missionar im 14. Jahrhundert irgendwo in Südamerika.
Reformation.
Ja, so eher. Also wirklich, das ist das bessere Beispiel wahrscheinlich. Also ohne dann zu behaupten, ich weiß es jetzt besser, aber zu sagen, da ist was, was wir ihnen erklären müssen. Und da gab es jetzt viele Up and Downs, aber auch schon ein reifendes Verständnis in der Politik und auch den politiknahen Communities, Verbändewelt, auf dem Reifegrad, wie wir es heute im Jahr 2024 diskutieren, konnte ich jetzt vor 10 Jahren nicht sagen. Auch die Verbände haben sich aufgeladen, die mit uns als Partnerverbände unterwegs waren, die mittlerweile einen sehr, sehr guten Job machen. VGSD, DDEM habe ich vorhin erwähnt, DBITS. Ich habe übrigens auch gerade mit uns zusammen auf der Webseite DBITS eine Scheinselbstständigkeitsprüfung Light haben wir entwickelt. Also gerne da mal auf die Webseite schauen. Ist gerade fertig geworden letzte Woche. Stellen wir das nochmal im Webinar bei Hays vor, was parallel gerade läuft. Also auch da immer mehr Angebot zu machen, um das Thema reifen zu lassen. Und ich nenne immer einen Begriff, dass der Politiker das Thema Erwerbsdiversität versteht. Das sind Angestellte, das sind Unternehmer, Solo-Selbstständige, Freelancer. Das ist Teil einer Erwerbsdiversität. Und wenn ihr die hier so gängelt und ärgert, dann gehen die morgen ins Ausland, arbeiten von da in dieser Remote-Welt. Habt ihr das verstanden? Und dann zahlen die aber auch hier nicht ihre Beiträge und dann zwingt er sie auch nicht rein. Aber die wollen gerne hier arbeiten, die wollen hier in der Wertschöpfung aktiv sein, die wollen den Standort Deutschland unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit, dann lasst sie bitte, die Unternehmen brauchen sie und das hämmern wir denen da wirklich tagtäglich ein in den Gesprächen mit viel Leidenschaft. Das kostet auch viel Kraft, aber mach's mit voller Überzeugung.
Ich glaub's.
Und da gerne mal auf unsere Verbandsseite schauen. Also und natürlich machen wir es auch bei Hays jetzt praktisch als Dienstleister. Ich sage immer, die Freelancer, die mit uns zusammenarbeiten, die kriegen das mit ins Package. Ja, also wir machen es quasi die Verbandsarbeit und die Vertretung von Selbstständigen dazu. Auch wenn sie uns vielleicht nicht explizit einen Auftrag gegeben haben dazu. Wir machen es für uns selbst natürlich, aber auch für unsere Auftraggeber, die Kunden und die Freelancer, die selbst einfach manchmal nicht können und auch nicht die Logistik dafür haben. Dann gehen wir halt in den Bundestag und erklären das und halten Vorträge. Und damit wir das gedreht kriegen, aber es dreht sich sehr, sehr, sehr langsam, weil wir, das muss man auch verstehen, aus einer sehr Arbeitnehmerschutzgesellschaft kommen, mit starken Gewerkschaften, die manchmal auch da vielleicht bei dem Thema viel Lobbyarbeit für sich gemacht haben, zu sagen, ah, die wollen das doch alle gar nicht. Das kann doch kein, ich hab Leute im Kopf, die zu mir sagen, ich glaube das nicht, dass die das wollen. Ja, wer will denn selbstständig sein, mit dem Risiko keinen Auftrag zu haben? Sag ich, naja, aber wer öffnet denn eine Imbissbude und der weiß nicht, wie viel Bratwürste er am Abend verkauft hat? Also ich wundere mich da manchmal über die Diskussionen, zu sagen, wenn der Durchschnittsverdienst bei IT-Selbstständigen ermittelt aus verschiedenen Studien bei 84 Euro pro Stunde liegt, ist das doch erstmal nicht jetzt eine prekäre Jobwelt. Ja, bei einer Auslastung, die letzten Jahre, und sind ja beide, Janik, du hast gerade die Volatilität der Märkte angesprochen, das liegt aber nicht rein an der Rechtsunsicherheitsthematik, sondern oft auch, weil Märkte halt volatil sind, ne? Also an der Konjunktur hängen. Da gehen halt auch mal Auftragsbücher zurück. Aber dass das eigentlich, dass beide Seiten zusammenarbeiten wollen, Auftraggeber brauchen Freelancer, Freelancer brauchen Aufträge, das ist eine neue Normalität oder eine Normalität. Insofern, das muss erklärt sein, das muss verstanden sein in der Politik. Und irgendwann sickert es dann auch in die Behördenwelt hinein, ein bisschen, dass so ein Statusfeststellungsverfahren, was wir fordern in der aus der politischen Arbeit heraus, sich erneuert, besser wird, digital wird und man wirklich sagen kann, jetzt kann ich mal so einen Test machen und ich kriege am Ende ein zuverlässiges Ergebnis und nicht in 5 Jahren oder in ein paar Monaten irgendein Ergebnis, was Bullshit ist, entlang von Kriterien aus dem Industriezeitalter.
Ja, das große Problem, was ich mit solchen Gesetzgebungen immer habe, ist nicht, dass sie da sind. Also das hat ja schon alles seinen Zweck und ist ja auch sinnvoll, dass man Leute schützt. Und es gibt auch viele Geschäftsmodelle, die eben darauf aus sind, Leute in diese Selbstständigkeit reinzudrängen, zu sagen, mach mal selbstständig, um sich zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge zu sparen oder sowas. Ich würde eher sagen, dass was mir fehlt, ist, dass man es anständig, transparent und wirklich so, als wenn man jetzt ein Unternehmen in der Privatwirtschaft wäre, wo man wirklich darauf angewiesen ist, dass die Kunden möglichst user-friendly zum Ziel geführt werden, diese Sachen bereitstellt, diese Ressourcen. Ich habe das Gefühl, bei vielen Sachen, sei es jetzt bei der Pflicht der digitalen Rechnungserstellung in ein paar Jahren, die jetzt gerade ab nächstes Jahr Übergangsphase beginnt, bei Themen wie der DSGVO damals, das ist immer so, man wirft das so hin, sagt, macht mal, lässt ganz viele Unsicherheiten im Raum und am Ende des Tages hindert es einfach diesen ganzen Markt und diese ganze Entwicklung daran zu wachsen. Ich denke nicht, dass die Scheinselbstständigkeit jetzt am Markteinbruch oder dass es jetzt gerade so ein bisschen stagniert vielleicht schuld ist, sondern vielleicht eher, dass wir das volle Potenzial gar nicht entfalten können, weil sich einfach viele Unternehmen, größere Unternehmen diesbezüglich noch skeptischer zeigen, mit Freelancern zusammenzuarbeiten.
So, ne? Das ist so. Also ich würde sagen, so Unlocking the Potential findet noch nicht komplett statt.
Ja.
Das ist ein bisschen mit angezogener Handbremse. Bei dem Thema durch die Lobbyarbeit und Politikgespräche habe ich natürlich entwickelt mal auch ein Verständnis für die Herausforderung auf der anderen Seite. Ich glaube, allein in dieser Legislatur wurden über 140 Gesetze oder Richtlinien angetriggert. Deswegen jammern wir ja auch alle zu Recht wahrscheinlich über Bürokratie, ja. Überbordung. Und das ist so, weil natürlich immer mehr geregelt werden muss vielleicht auch, weil die Welt komplex ist. Ja, ich meine, jetzt kommt KI und tritt über die Türschwelle und wir müssen gucken, wie können wir das Ding im Rahmen halten. Mhm. Und Politik versucht es dann irgendwie zu ordnen, kann aber die Komplexität, die ganze Komplexitätskette dahinter ja auch nicht end-to-end denken. Also schreiben irgendwelche Leute in irgendwelchen Ministerien, die dafür zuständig sind, Gesetze. Und natürlich sind Dinge nicht komplett dann eingefangen wie bei DSGVO. Und dann gibt es quasi, und das ist Teil des Systems, was wir auch haben, legislative Gesetze werden geschrieben, dann kommt irgendwie Judikative, also Rechtsprechung, füllt dann das auf. Das haben wir hier dann auch mit den ganzen Entscheidungen zur Agilität von Freelancing und so. Fällt uns manchmal nicht, weil das eine Gericht entscheidet so, das andere so. Und zu anderen Sachverhalten ja auch in anderen Rechtsbereichen. Und dann wird irgendwas exekutiert, also hinten dran kommen dann die Behörden, wie jetzt DRV und macht Exekutive. Diese drei Ebenen sind hintereinander geschaltet. In der Regel funktioniert es am Ende trotzdem ganz gut. Wir haben ja, ich würde mal sagen, Deutschland 95% vielleicht Rechtssicherheit in vielen Gebieten. Mhm. Und ab und zu entstehen dann eben so komische Stilblüten, die dann irgendwie nicht aufgelöst werden. Und ich würde sagen, scheint nicht gerade das ganze Thema Rechtsunsicherheit und das Thema ist. Bisher hat man nicht den Mut gehabt, sich da politisch dran zu gehen. Wir sehen es ja auch bei dem Thema Altersvorsorge für Selbstständige. Ist ja auch immer wieder Diskussion, hängt übrigens da auch dran. Mhm. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal eine Rentenreform, die Kapitalthemen damit einbezieht, von was die FDP da angestoßen hat. Dann wartet das andere Thema wieder. Und so gehen die Jahre rum, Themen wabern weiter. Und das werden wir hier auch haben. Insofern der Appell an alle Beteiligten, sagen, so gut wie möglich compliance-bezogen zu arbeiten, sauber zu arbeiten, dass wir wenig Störfälle haben, die auch an die Gerichte gehen, sodass eigentlich auch in der Wahrnehmung von allen Beteiligten gar nicht so viel Schlimmes passiert, sondern dass es eigentlich ganz gut funktioniert, alle Marktteilnehmenden sich gut miteinander arrangieren und ab und zu wird man sich trotzdem vor Gericht treffen müssen, um ein paar Themen zu klären. Aber overall muss ich sagen, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, aber wir müssen natürlich auch weiterhin der Politik erklären, was da passiert, ja, und was die Märkte brauchen.
Ja.
Ja. Und die Selbstständigen sollten sich auch engagieren, ja. Also die sollten auch engagieren, ihre Politiker ansprechen.
Genau, dass Solo-Selbstständige überhaupt sichtbar sind und nicht nur immer als, das sind auch irgendwie Selbstständige, die machen da irgendwie allein ihren Kram, sondern dass es auch wirklich Freelancer, Solo-Selbstständige als eigenständige Partei mit eigenständigen Bedürfnissen auch wahrgenommen wird. Das kann halt nur passieren, wenn sich entweder Vereine engagieren oder Organisationen oder wir halt als Einzelpersonen auch uns sichtbar machen und an die Menschen in der Politik heranbringen.
Absolut, deswegen sage ich zu jedem auch Selbstständigen in deinem Wahlkreis, triffst du auf einen Abgeordneten, sprich dir mal an, challenge, lade die auch damit auf und dann kann jeder auch was gemeinsam bewirken. Das braucht Zeit, das ist nichts, was schnell irgendein Einzelner lösen kann, das habe ich mittlerweile auch verstanden, aber ich glaube schon, dass wir damit die Awareness schaffen und damit auch vorangehen, aber soweit so ein bisschen zum Thema auch Politikarbeit.
Genau, es war gerade ein schöner Satz noch mit dem, ihr könnt auf Politiker zugehen, also alle, die auf die Selbstständigkeit in Deutschland schimpfen, das ist alles so grauenvoll. Bitteschön, ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt mal zumindest versuchen, mit eurem Politiker vor Ort, mit eurem Wahlkreis, mit eurem Abgeordneten zu sprechen. Und
wir sind ja wieder kurz vor der Wahl, 2024 ist quasi...
die wird sowieso schon spannend
genug. In der zweiten Jahreshälfte beginnt ja Wahlkampf und da sage ich auch immer, nutzt doch die Zeit, auch an den Ständen, wo die sind, das Thema anzusprechen, dann ist mir wichtig, ich würde sie auch wählen, wenn sie das Thema angehen und idealerweise auch bei den richtigen Parteien, die es auch verstehen. Und auch ernsthaft dann demokratisch auch das umsetzen wollen, finde ich ganz gut. Und da kann auch jeder Einzelne was bewirken, weil der trifft dann den Abgeordneten, treffe ich dann vielleicht wieder in Berlin, erzählt mir das Gleiche, sagt, wissen Sie, das höre ich dann öfter, das hat mir letztens gerade jemand im Wahlkreis erzählt. Dann sage ich, sehen Sie, jetzt haben Sie ihn schon zwei Leuten erzählt, da muss wohl eine Wahrheit dahinter sein, oder was denken Sie? Ja. Also insofern gemeinsam bleiben wir bei dem Thema dran, aber klar, für Day by Day, das, was wir besprochen haben, sind halt auch das gut beachtet. Und es ist, wie gesagt, soll ja keine Rechtsberatung sein, aber ich glaube, da sind ein paar Hinweise drin, wie wir das gemeinsam gut hinbekommen. Ja.
Auf jeden Fall. Carlos, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr schöner Überblick. Ich würde sagen, wir haben so in der Kürze der Zeit die wichtigsten Punkte abgearbeitet.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, das lässt den Freelancer nicht zu verzweifelt zurück, sondern gibt eher so ein bisschen Sicherheit, und man muss ja auch mal eine gewisse Verhältnismäßigkeit, Das ist ja bei allen Themen so, gerade erst DSGVO wieder besprochen hier im Podcast und auch da festgestellt, es ist einfach alles ein bisschen, wenn man 100% will, wird es schwierig mit dem Betrieb, zumindest oder du bist halt Vollzeit damit beschäftigt, immer zu prüfen, okay, ist das jetzt hier so, ist das, ich würd jetzt so als Hörer dieser Sache oder da einfach als Teilnehmer dieses Gesprächs feststellen, dass man sich so ein bisschen in der Verhältnismäßigkeit bewegen muss und für sich gucken muss, was man adaptiert.
Absolut. Und ich glaube, und wie gesagt, auch an diesen Info-Sessions, wie wir es jetzt haben bei Hayes und andere ja auch, so Webinare teilnehmen, die sich auch an Freelancer adressieren, in diesen genannten Verbänden, da gibt es ja viele mehr, sich engagieren, sei es jetzt, wie ich erwähnt habe, VGSD, DBITS, Dachverband Interim Management, einfach nur mal ein paar zu nennen, dann da aktiv zu sein, sich zu informieren. Das sind alles reife Organisationen, die ein gutes Unterstützungsangebot machen, bei den Providern dran sein. Und insofern glaube ich, dann kriegen wir es gemeinsam auch gut hin. Also insofern freut es mich erstmal, dass ihr das spannende Thema aufgenommen habt. Ich hoffe, dass da ein bisschen was dabei war für den einen oder anderen. Wohl wissen, dass es da komplexes Thema ist, schwieriges Thema ist. Mhm. Aber wir haben es ja versucht, so, wie soll ich sagen, so verdauungsfreundlich wie möglich hier zu servieren. Ich hoffe, dass es einigermaßen geklappt hat.
Magst du nochmal sagen, wo man dich findet, beziehungsweise auch Hayes vielleicht?
Sehr gerne. Alle Links? Also da kann ich nochmal Werbung machen, auch für Projekte, hayes.de/jobs, da gibt es auch die Freelancer-Jobs drauf. Da gibt es aber auch in den Hinterseiten was ein bisschen zu der Politikarbeit, zur Compliance-Seite, was bei Hayes Compliance Sourcing heißt. Beim Verband, Bundesverband für selbstständige Gewissensarbeit, langer Name, so ein bisschen, aber auch um klarzustellen, hier geht es um Wissensarbeit, Selbstständigkeit, unter diesem Akronym www.adesw.de oder freelancer-studie.de und natürlich mich persönlich bei LinkedIn, Carlos Frischmuth, zu finden, und da können wir gern auch in Kontakt treten, freue mich dann über Verlinkungen.
Yes, alle Links sind in den Shownotes, ne? Da könnt ihr dann bequem auf alles draufklicken, euch nochmal weiterführend informieren oder mit Carlos auch in Kontakt treten. Lukas, auch dir vielen Dank, dass du dabei warst, ne? Mich in der Moderation wieder unterstützt hast. Wenn ihr euch darüber hinaus mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community, die heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Ist auch verlinkt in den Shownotes, heute wieder ein absolutes Buch wahrscheinlich, diese ganze... Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank an euch.
Den Freelancer-Podcast gibt's auch bei Instagram unter @freelancerpodcast. Dort bekommst du regelmäßige Insights und Tipps, und du wirst als Erster über kommende Folgen und Gäste informiert.